Heute Nachmittag beschäftigen wir uns mit dem Thema die Geschichte der Kirche im Licht der Prophetie des Neuen Testaments. Das ist eigentlich vielleicht etwas vermessen anmutend, denn 2000 Jahre Kirchengeschichte in einem Nachmittag und dann noch interpretiert im Licht der Bibel, das ist schon allerhand, wenn man denkt, dass man Kirchengeschichte an einer Hochschule vielleicht etwa 4 Semester studiert. Also, trotzdem versuchen wir das so zu machen. Nur sollte klar sein von Anfang an, was der Sinn des Ganzen ist. Es gibt im Neuen Testament eine ganze Reihe von Stellen, wo der Herr Jesus, wo die Apostel und Propheten des Neuen Testamentes voraussagen, wie es mit dem christlichen Zeugnis weitergeht, wie es sich entwickelt und wohin es führen wird. Wenn Kirchengeschichte an den Hochschulen unterrichtet wird, dann wird das eigentlich im Allgemeinen so als Geschichtsstoff präsentiert, aber gerade die Interpretation im Licht dieser Prophezeiung des Neuen Testaments, das wird eher vernachlässigt oder ganz vernachlässigt. Also unser Ziel ist gewissermaßen anhand des Neuen Testamentes Blickpunkte zu werfen auf die 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und das kann vielleicht auch eine Anregung sein, um sich mehr mit Kirchengeschichte auseinanderzusetzen. Aber eben aus der Warte Gottes, so wie er das sieht. Geschichte kann man ja von ganz verschiedenen Standpunkten her präsentieren und einer präsentiert irgendeine Erscheinung als etwas Positives und andere würden das Gleiche als etwas Negatives präsentieren. Also es kommt immer auf den Standpunkt an. Und wozu ich eigentlich Mut machen möchte durch diesen Nachmittag ist, dass man die Geschichte der Kirche eben aus dem Blickwinkel des Neuen Testaments betrachtet. Dadurch wird deutlich werden, dass all das Chaos, das es tatsächlich gegeben hat im Lauf der 2000 Jahre Kirchengeschichte, dass das nichts ist, kein Grund ist, um am Christentum und am Evangelium irre zu werden. Denn der Herr hat es schon längst vorausgesagt. Eigentlich ist es keine Überraschung. Und wenn zum Beispiel für Muslime die Entwicklung der Kirche, Kreuzzüge und so weiter Argumente sind, um die Unglaubwürdigkeit des Christentums darzustellen, dann können wir sagen, vergesst das. Diese Entwicklungen, die hat das Neue Testament vorausgesagt, die bestätigen ja gerade die Richtigkeit des Neuen Testaments. Und wir müssen sowieso unterscheiden zwischen dem, was unser Herr in seinem Wort gesagt hat und dem, was die Menschen daraus gemacht haben. Also das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ich habe das Thema so vorgestellt auf dem Blatt. Der Sohn Gottes verhieß seine Gemeinde, und zwar in Matthäus 16. Des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. 2000 Jahre sind vergangen. Noch immer gibt es ein leuchtendes Zeugnis für das Evangelium in dieser Welt. Und zwar unter allen Nationen der Erde. Schrecklichste Stürme sind über die Gemeinde hereingebrochen. Massive Verfolgungen mit Folter und Totschlag. Fluten von Irrlehren und Verführungen sollten das Licht erlöschen lassen. Es ist nicht gelungen. Gottes Wort ist wahr. Eben, des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Die Bibel hatte klar und deutlich vorausgesagt, was kommen sollte. Zusammen wollen wir solchen Weissagungen in den Schriften des Neuen Testaments nachspüren und den spannenden Reiseverlauf des Schiffes, das sich Gemeinde nennt, nachvollziehen. Von der Zeit der Apostel bis zur Wiederkunft Christi. Wir schlagen auf Matthäus 16. In den Evangelien verwendet der Herr Jesus nur zweimal den Ausdruck Gemeinde oder Kirche. Es ist das griechische Wort Ekklesia. Das kann man übersetzen mit Gemeinde, mit Kirche, mit Versammlung. Das ist eigentlich ganz, ist mir eigentlich gleich, wie man es übersetzt. Man muss nur das Richtige meinen. Matthäus 16, Vers 16. Das war in Caesarea Philippi. Ganz oben in Galiläa. Und Simon machte dort dieses große Bekenntnis, Simon Petrus, in Vers 16. Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Barjona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung oder Kirche oder Gemeinde, Ekklesia, bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Also bis dahin. Wer ist schon in Caesarea Philippi gewesen? Das ist also da bei der Jordanquelle Banias. Da sieht man doch ein Felsmassiv. Und ursprünglich kam es direkt aus dem Felsmassiv die Quelle hervor. Heute ist die Quelle ein bisschen verschoben. Das kam durch Erdbeben in der Vergangenheit. Aber damals kam das Wasser gerade direkt aus dem Felsen unten heraus. Wasser aus dem Felsen. Interessantes Symbol. Und dort hat Petrus dieses Bekenntnis abgelegt. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr Jesus sagte dann, Petrus, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen, Petrus, griechisch Petros, heißt Stein. Und Fels heißt Petra. Das ist verwandt, aber die weibliche Form. Also mit dem Felsen ist nicht Petrus gemeint, sonst würde Herr sagen, du bist Petros und auf diesen Petros werde ich meine Gemeinde bauen. Er sagt, du bist Petros und auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Also du bist ein Baustein und auf diesen Felsen, wer ist der Fels? Ja, im Alten Testament wird Gott noch und noch genannt, der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Und so weiter, 5. Mose 32. Oder der Gott, der Fels, Gott wird genannt der Fels meines Heils, Psalm 89. Gott ist der Fels. Noch und noch. Und nun sagt Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der Christus. Das ist der Fels. Also der Jesus sagt, du bist ein Baustein, Petrus. Und auf diesen Felsen, nämlich den Sohn des lebendigen Gottes, den du genannt hast vorhin, darauf werde ich meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Also glücklicherweise ist die wahre Kirche Gottes nicht auf einen Menschen wie Petrus aufgebaut, der auch seine Fehler hatte, sondern auf den Sohn Gottes. Und so sagt dann auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Gut, und im Tempel in Jerusalem, das Vorbild der Gemeinde, dort sieht man auf dem höchsten Punkt des Tempelberges, der Fels in der Omar-Moschee, dort sieht man noch heute, wo die Südmauer aufgelegt war, des Tempels, auf dem Felsen. Also auf diesem Felsen war das Allerheiligste gebaut. Man sieht noch heute die Spur dort. Man muss nur wissen, wo schauen, ja. Sieht man heute noch die Spur. Also auf diesen Felsen, die Bergspitze des Tempelberges, darauf wurde die Gemeinde gebaut. Und Petrus sollte also ein Stein, einer der ersten Steine sein auf diesem Felsen, Christus. Nun, aus dem Alten Testament ist schon bekannt, der Fels, aus dem das Wasser kommt, 2. Mose 17. So beginnt die Geschichte Israels. Und die Geschichte Israels endet in Ezekiel 47, wo aus dem zukünftigen Tempel wieder Wasser herauskommt. Wasser aus dem Felsen. Also diese Symbolik, das Wasser des Lebens aus dem Felsen, das kennen wir schon aus dem Alten Testament. Und dieser Fels ist niemand anders eben als Christus. Und neutestamentlich sehen wir genau dieses gleiche Bild in Caesarea Philippi. Dieses Felsmassiv und Wasser kommt aus dem Felsen. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Aber wer schon in Banias, Caesarea Philippi gewesen ist, der weiß, dort gibt es so eine Höhle. Und das war in der Antike damals ein Ort des Götzendienstes. Massiver Götzendienst. Der Pan-Kult wurde dort ganz besonders gepflegt. Also Verehrung gefallener Engel von Dämonen, wie das Paulus sagt in 1. Korinther 10. Und genau da sagt der Herr Jesus, und des Hades Pforten, also die Macht der Finsternis, wird sie nicht überwältigen. Das ist also alles aus der Situation dort genommen. Also die Macht der Finsternis wird es zwar versuchen, aber sie wird die Kirche, gebaut auf dem Felsen Christus, nicht zerstören können. Und 2000 Jahre Kirchengeschichte haben diesem prophetischen Wort des Herrn Recht gegeben. Jetzt können wir das Blatt zur Hand nehmen. Zuerst wollen wir definieren, was denn die Periode der christlichen Kirche ist. Im Neuen Testament wird über das Reich Gottes gesprochen. Und zwar erklärt der Herr Jesus, dass das Reich Gottes drei Phasen hat. Phase A. Der Herr Jesus, der König, auf Erden. Lukas 17, 21, der Herr Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, weil er mitten unter den Menschen dort war. Er, der König. Er verkörpert das Reich Gottes in seiner Person. Wenn schon Louis XIV sagen konnte, l'État, c'est moi, der Staat bin ich, dann gilt das für das Reich Gottes, für den Sohn Gottes erst recht. Aber der Herr Jesus ist verworfen worden von der Masse seines Volkes. Er ist gekreuzigt worden, am dritten Tag auferstanden und 40 Tage später in den Himmel gegangen. Nun, das Reich Gottes hat nicht aufgehört, sondern es geht weiter, aber der König ist jetzt im Himmel. Das ist die Phase B, der Herr Jesus im Himmel. Das hat der Herr Jesus in den Gleichnissen der Talente und der Pfunde angedeutet. Er sagt, das Reich der Himmel oder das Reich Gottes ist gleich einem edlen Mann, der seine Knechte herbeirief, ihnen Aufträge gab, um zu handeln, und dann ging er weit weg in ein anderes Land, um später wieder zu kommen. Und er würde dann wieder kommen, dieser edle Mann, und nach dieser Zeit der Abwesenheit mit seinen Knechten abrechnen. Was ist geschehen in der Zeit, wo er nicht da gewesen ist? Nun, das ist genau die Zeit der Kirche jetzt. Der König ist im Himmel, aber es sind Menschen auf dieser Erde, die arbeiten für ihn. Die einen gut und die anderen schlecht. Aber diese Zeit wird ein Ende haben, denn der edle Mann, der Herr Jesus, kommt zurück und wird Abrechnung halten. Dann aber zugleich die dritte Phase des Reiches Gottes in Erscheinung treten lassen. Das ist hier Phase C. Der Herr Jesus erscheint in Herrlichkeit. Ich lese Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit Macht und großer Herrlichkeit. Dann wird der Herr Jesus das tausendjährige Reich aufrichten. Nun können wir sagen, Die Zeit der Christenheit, das ist die Phase B. Der Messias, der König, ist im Himmel. Das Reich Gottes in dieser Form. Das war im Alten Testament nicht bekannt. Und darum werden diese Gleichnisse, die über diese Zeit sprechen, schon in Matthäus 13 und über die Entwicklung des Reiches Gottes in der Abwesenheit des Königs, diese Gleichnisse werden in Matthäus 13 als Geheimnisse bezeichnet. Ein Geheimnis im Neuen Testament meint eine biblische Offenbarung, die im Alten Testament verborgen war, jetzt aber neutestamentlich mitgeteilt ist. Also diese Phase B interessiert uns besonders und es ist ein ganz speziell neutestamentliches Thema. Heute Morgen haben wir uns mit einem alttestamentlichen Thema beschäftigt, besonders Sprüche, und heute Nachmittag ein ganz besonders neutestamentliches Thema. Man kann auch sagen, die Zeit der Kirche ist insbesondere die Zeit des Heiligen Geistes auf Erden. Und zwar müsste man hinzufügen, auf Erden wohnend. Denn der Heilige Geist ist der ewige und allgegenwärtige, ist ewiger und allgegenwärtiger Gott. Aber insofern war er ja auch in der Zeit des Alten Testamentes auf Erden allgegenwärtig. Aber in der Zeit der Kirche wird gesagt, dass er hier wohnt in der Gemeinde. Und wohnen heißt, dass er sich auf ganz besondere Art offenbart. So kann man das Wohnen umschreiben. Also ist die Zeit der Kirche oder der Gemeinde, speziell die Zeit von Pfingsten, in Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist auf Erden kam, um hier zu wohnen, bis zur Entrückung der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende, beziehungsweise 2. Thessalonicher 2, Vers 6, wo gesagt wird, dass der, welcher das Böse zurückhält, weggehen wird und dann kann der Antichrist die volle Entfaltung des Bösen bringen. Also der Heilige Geist ist gekommen am Pfingsten und er wird dann bei der Entrückung weggehen, in dem Sinn, dass er dann nicht mehr wohnt und dadurch sein spezielles Wirken aufhört im Zurückdrängen des Bösen. Weiter fällt hier vielleicht jetzt auf, wenn ich gesprochen habe über die Zeit der Christenheit als Phase B des Reiches Gottes, dann ist es die Zeit, wo der Herr Jesus weggegangen ist, Himmelfahrt, bis zur Zeit, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit, am gleichen Ort, wieder auf dem Ölberg. Aber die Zeit des Heiligen Geistes ist ein bisschen kürzer. Ja? Denn erst 10 Tage nach Himmelfahrt ist der Heilige Geist auf Erden gekommen und die Entrückung, die wird wenigstens einige Jahre vor dem sichtbaren Kommen des Herrn Jesus auf dem Ölberg stattfinden. Also diese zwei Perioden sind weitgehend deckungsgleich, aber am Anfang nicht ganz auf den Tag genau und am Schluss nicht ganz auf das Jahr genau. Jedenfalls wird deutlich aus dem Neuen Testament, dass diese Periode lange dauern sollte. Nämlich Matthäus 25, das Gleichnis mit den Talenten. Also dieser Mann, dieser edle Mann, der weggeht, verteilt zuerst seinen Knechten die Aufgaben, sagt, handelt damit, dann geht er weg. Und wann kommt er? Matthäus 25, Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und hält Rechnung mit ihnen. Sogar das Gleichnis sagt, er kommt nicht einfach schnell wieder, sondern erst nach langer Zeit kommt er wieder. Also diese Periode der Abwesenheit Christi auf Erden sollte jedenfalls lang dauern. Übrigens deckt sich diese Periode weitgehend mit der Zeit der Zerstreuung des jüdischen Volkes unter den Völkern. Denn im Jahr 70, gut ein paar Jahre nach Pfingsten, ja, da wurde der jüdische Staat zerstört und in einem jahrhundertedauernden Prozess wurde das jüdische Volk in alle Welt zerstreut. Und war gekennzeichnet dadurch, dass sie keinen Staat mehr hatten. Keinen König, keine Fürsten, keinen Tempel, keine Opfer. Aber, das sagt das Alte Testament schon, in der Zeit, bevor der Messias kommt in Herrlichkeit, werden sie zurückkehren in ihr Land, in das Land der Väter, um dann nie mehr daraus herausgerissen zu werden. Nun, wie lange sollte das dauern? Hosea drückt sich so aus. Hosea 3. Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer und ohne Bildsäule und ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Kinder Israel umkehren und den Herrn ihren Gott und David ihren König, das ist der Messias nach jüdischer Auffassung, suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu dem Herrn und zu seiner Güte am Ende der Tage. Also in der Endzeit gibt es eine Wende. Aber die Zeit ist eine Zeit vieler Tage, wo kein Staat besteht, kein König, keine Fürsten, und kein Tempel besteht, keine Schlachtopfer. Nicht ewig, aber viele Tage, also eine lange Zeit. Alttestamentlich wird hier nicht über die Gemeinde gesprochen, aber weitestgehend über die gleiche Periode, nämlich die Zeit der Staatenlosigkeit Israels, das ist weitgehend die Zeit der Kirche. Und jetzt sehen wir, wie in Wellen ab 1882 mehrere Millionen von Juden zurückgekehrt sind, aus aller Welt in das Land der Väter. Nun wissen wir, jetzt ist die Zeit Periode gekommen. Nicht das Jahr, ich sage nicht den Tag, die Zeitperiode gekommen, wo der Messias kommen wird in Herrlichkeit, um Phase 3 des Reiches Gottes aufzurichten. Aber deutlich entnehmen wir viele Tage. Die Staatenlosigkeit hat gedauert von 70 bis 1948. Die Tempellosigkeit dauert immer noch von 70 bis 1998. Und wer weiß, ob morgen schon der Altar gebaut wird. Das lassen wir mal offen. Gut, jetzt eine weitere Stelle, 2. Petrus 3, der Apostel Petrus, kurz vor seinem Tod, vor seinem Martyrium, schreibt noch einen Brief. Es ist das Testament des Petrus. Kann man einen Katholiken fragen, ob er das Testament des heiligen Petrus kenne. Oh, das ist interessant. Nie gehört. 2. Petrusbrief. 2. Petrus 3, Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden, also 1. und 2. Petrus, ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenket der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebotes des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Zuerst dieses wissend, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Also, Petrus sagte um 66, 67, Es wird eine Zeit kommen, eine Endzeit, und da werden die Menschen sagen, oh, das geht schon so lang. Ihr sprecht immer davon, es gibt eine Wiederkunft Christi. Und es ist nichts geschehen. Das deutet schon an, dass die Periode länger dauert, als man im Allgemeinen erwartet würde. Das deutet auch auf die lange Periode hin. Wir kommen auf diese Stelle dann nochmals zurück. Und Matthäus 24, Vers 48, in der Endzeitrede des Herrn Jesus auf dem Ölberg, da sagt er selbst, ich lese ab Vers 45. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, also tuend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr verzieht zu kommen und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Trunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an welchem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß. Und er wird ihn in zwei schneiden und ihm sein Teil setzen mit den Heuchlern. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Also der böse Knecht sagt sich plötzlich, es geht zu lange. Mein Herr verzieht zu kommen. Also auch das wieder ein indirekter Hinweis, dass diese Periode so lange dauert, dass manche Leute denken, ja, der kommt doch nie mehr. Ja, sind bis dahin Fragen? Also, ich wiederhole die Frage, oft wird gesagt, die Christen zur Zeit des Neuen Testaments hatten eine Naherwartung und das hätte sich dann eben nicht erfüllt, ja? Und jetzt, wie kann man denen antworten? Ja. Ja, aber Matthäus hat ja das Matthäus-Evangelium geschrieben. Gerade er hat geschrieben, nach langer Zeit kommt jener Herr zurück. Petrus hat den zweiten Petrusbrief geschrieben und er sagt, es werden Spötter kommen und sagen, wo ist nun diese Verheißung? Es geht ja so lange, quasi. Nein, man kann so sagen, sie haben den Herrn jeden Tag erwartet und trotzdem wussten sie darum, dass der Herr darüber gesprochen hat, es geht lange. Und Petrus noch kurz vor seinem Tod sagt, passt auf, es wird noch so weit kommen, dass man sagen wird, ja, wo ist jetzt endlich diese Wiederkunft Christi? Also kann man nicht irgendwie sagen, die Schreiber des Neuen Testaments, die hätten ganz klar gerechnet, dass die Wiederkunft Christi noch in ihrer Generation stattfinden würde. Und nun, sie haben sich geirrt. Paulus schreibt, wir, die Lebenden, werden mit ihnen entrückt. Nun, da will er sagen, er unterscheidet diejenigen, die schon entschlafen sind, wie das gehen wird bei der Entrückung. Aber dann stellt er gegenüber den Entschlafenen, stellt er die Generation der Lebenden. Und da schließt er sich ein, weil er damals zu der Generation der Lebenden gehört hat. Also, er sagt die Entschlafenen und dann wir, die Generation der Lebenden. Da identifiziert er sich. Aber das ist ein Sprachgebrauch, der üblich ist in der Bibel. Ich will ein anderes Beispiel sagen. das fünfte Buch Mose, bevor das Volk Israel ins Land Kanaan einzog, da sagt Moses, spricht die Generation an und sagt, wenn ihr nicht auf Gottes Wort hören werdet, wird der Herr dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende. Und ihr werdet keine Ruhe finden und so weiter. Das sagt Mose der Generation damals. Der Herr wird dich zerstreuen. Aber das ist erst geschehen mit der Generation ab dem Jahr 70 nach Christus. Also über 1500 Jahre später. Aber das Volk Gottes wird als eine Einheit gesehen, so dass die damalige Generation Israels kann angesprochen werden, der Herr wird dich zerstreuen, aber es hat sich erfüllt mit der Generation Israels viel später. Und so werden die Generationen, die zur Kirche gehören, zur Gemeinde, die werden auch als eine Einheit gesehen. Und zwar, es gibt die, die entschlafen sind, und dann die Lebenden. Und so kann sich Paulus quasi mit den Lebenden identifizieren. Und man kann diesen Sprachgebrauch noch mehr zeigen in der Bibel. Hilft das? Ja, gut. Weitere Fragen? Bruno? Siehe, ich komme bald. Dreimal in der Offenbarung. Offenbarung 3 und Offenbarung 22. Eigentlich ist es ein Adverb. In der alten Elberfelder gibt es dort eine Fußnote. Offenbarung 3, Vers 11. Der Herr sagt, ich komme bald. Die Fußnote in der alten Elberfelder erklärt, eigentlich schnell eilends. Das ist ein Adverb. Mein ältester Sohn muss Grammatik büffeln und muss ihm erklären, was ist ein Adverb. Auch die Erwachsenen haben manchmal wieder Mühe damit. Ein Adverb ist ein Adjektiv, das erklärt, wie die Handlung ist. Ja, also ein schönes Auto, das ist ein Adjektiv, das erklärt, wie ein Nomen ist, ein Auto ist. Aber etwas schnell tun, das schnell zeigt, wie etwas getan wird. Und ich komme bald oder ich komme schnell, heißt, wie das Kommen aussieht. Es wird schnell, eilends, plötzlich, überraschend sein. Also eigentlich sagt dieser Vers nichts aus über, wie lange die Zeit dauern wird. Es wird plötzlich wird es da sein. Aber dennoch ist, man könnte natürlich noch andere Stellen herbeibringen, noch Folgendes zu beachten, dass Gott etwas anders, einen etwas anderen Zeitbegriff hat als wir. Und das sagt Petrus im 2. Petrus 3 gerade. Er sagt, es gibt manche, die achten das für einen Verzug. Schlagen wir das auf, das haben wir nämlich nicht gelesen. 2. Petrus 3, Vers 9. Also diese Spötter kommen am Ende der Zeit, aber Petrus sagt, Vers 9. Vers 8 lese ich schon. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also hier wird gezeigt, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Er hat ein bisschen ein anderes Zeitempfinden. Ja, und zwar auch umgekehrt, und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, Gott ist überhaupt nicht der Zeit unterworfen, wie das Geschöpfe sind. Also für Gott ist das wie nichts, 2000 Jahre. Und darum gibt es dann gewisse Stellen, die sind mehr beschrieben aus der Sicht Gottes. Dann ist das alles wie ein Nichts, diese 2000 Jahre. Und dann gibt es Stellen, die sind aus der Sicht von uns geschrieben, und dann ist das doch allerhand 2000 Jahre. Aber hier in 2. Petrus 3, Vers 9 wird auch gleich erklärt, warum es so lange gehen sollte. Gott wollte das Gericht über die Menschheit, das stattfindet, wenn Phase C des Reiches Gottes beginnt, wollte er das hinausschieben, um so viel Menschen wie möglich die Gnade und die Möglichkeit zur Umkehr, zur Bekehrung zum lebendigen Gott, Sündenvergebung, ewiges Leben zu schenken. Noch etwas? Also ich wiederhole die Frage, kommt vielleicht die Naherwartung nicht davon, wie es nur 10 Tage gegangen ist nach Himmelfahrt bis zu Pfingsten? Und dass man dann eben projiziert, dann wird es vielleicht auch nachher mit der Wiederkunft Christi nicht sehr lang gehen. Nun, bei dem Kommen des Heiligen Geistes sagt der Herr Jesus bei der Auffahrt, Apostelgeschichte 1, ihr werdet nun nach nicht mehr vielen Tagen mit Heiligem Geist getauft werden. Also sie wussten, das sollen nicht viele Tage sein, aber Hosea 3 sagt, viele Tage, ohne Fürsten, ohne König und so weiter. Aber eins ist sicher, der Herr hat keine Berechnungsgrundlagen gegeben. Und darum sagt er auch gerade in Apostelgeschichte 1, als die Apostel ihn fragen, stellst du Israel das Reich in dieser Zeit wieder her? Und der Herr sagt, Es ist nicht euch gegeben, dies zu erkennen. Ich übersetze sogar so stark, wie es im Griechischen ist. Es ist euch nicht gegeben, zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Also sie hatten keine Berechnungsgrundlage. Und das führte dazu, dass sie berechtigterweise dauernd warten konnten. Es war also einerseits eine Naherwartung, andererseits aber auch eine ganz nüchterne Belehrung, wie wir das finden in Matthäus, 2. Petrus und so weiter. Und das ist auch für uns wichtig. Wir können nicht sagen, dieses Jahr oder nächstes Jahr ist die Entrückung, aber wir sagen, jeden Tag müssen wir bereit sein und können damit rechnen mit vollem Recht. Also die gleiche Haltung dürfen wir heute haben, nur mit dem Mehrwissen heute, dass wir bereits sehen, was die Zeichen der Zeit alles nun gebracht haben nach 2000 Jahren. Ja, da war noch ein mehr. Ja. Also, wie geht das? Der Herr wartet, weil er so viele Menschen wie möglich retten möchte, 2. Petrus 3, aber auf der anderen Seite sieht man, wie es immer schlimmer wird moralisch. Nun müssen wir vielleicht unterscheiden, wir werden das noch sehen bei den weiteren Prophezeiungen, also wir müssen dann doch noch weiterkommen. Das Neue Testament zeigt, dass es speziell mit der Christenheit moralisch abwärts gehen wird. Also speziell mit diesen Gebieten der Welt, die lange dem Evangelium und dem Einfluss des Evangeliums waren. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass heute so viele Menschen zum Glauben kommen. Ich habe vor kurzem die Schätzung erfahren, dass man rechnet in China mit etwa 10.000 Bekehrungen pro Tag. Nun, wir können nur träumen in Europa oder einfach von großer Erweckung sprechen, aber das haben wir in Europa nicht. Aber an anderen Orten, ohne große Manifestationen, da kommen Menschen. Es gibt 500.000 vollzeitliche Evangelisten in China, die mit einer Tasche, Bibel da drin, von Ort zu Ort gehen, zu Fuß. Also gewaltig. Und es gibt ja eine gute Biografie von einem Chinesen, der vor einigen Jahren in der jüngeren Vergangenheit sehr gelitten hat für Christus, sein Vergehen, er hatte 2000 Gemeinden gegründet in China. Also, das ist eines, der Niedergang in den altchristlichen Ländern, aber andererseits sehen wir ein Werk Gottes weltweit, das wirklich nur zum Staunen ist. Und so wartet der Herr, weil er so viele wie möglich noch retten möchte. Aber die Zeit der Gnade wird ein Ende nehmen. Manuela, du hattest noch eine Frage? Ja, und das hat es aber gegeben durch alle Jahrhunderte hindurch. Also der Hinweis auf den Knecht in Matthäus 24, der seine Mitknechte schlägt. Jawohl, es gibt das im 20. Jahrhundert, dass Christen ihre Mitchristen schlagen, aber es hat in den vergangenen Jahrhunderten, wie wir noch darauf kommen werden, hoffe ich, aber Tausende gegeben, die nicht nur geschlagen wurden, dass sie ein blaues Auge hatten, geistlich gesehen, sondern die auch zu Tode gefoltert worden sind. Also dieses Thema des Schlagens der Mitknechte, das ist ein prophetischer Hinweis von gewaltiger Dimension für die Kirchengeschichte. Gut, ich glaube, wir gehen weiter. Jetzt kommen wir zu prophetischen Gleichnissen. Matthäus 13, da finden wir 7 Gleichnisse. Dieses Kapitel beschäftigt sich ganz besonders mit dem Reich der Himmel. Oder wie Luther sagt, mit dem Himmelreich. Aber damit ist nicht gemeint der Himmel oben, sondern es geht um Dinge hier auf Erden. Ich erkläre, in Matthäus kommt 32 Mal und nur hier der Ausdruck, das Reich der Himmel vor. In den anderen Evangelien heißt es bei den parallelen Stellen immer das Reich Gottes. Himmel war bei den Rabbinen ein Ersatzname für den unaussprechlichen Namen Gottes, Yahweh. Weil die 10 Gebote sagen, du sollst den Namen deines Gottes nicht zum Eitlen aussprechen, hat man begonnen schon in vorchristlicher Zeit das Aussprechen des Namens, des Eigennamens Gottes, Yahweh, zu vermeiden. Man hat ersetzt durch Adonai, Herr. Darum übersetzen auch viele, wenn Yahweh steht im Alten Testament, mit Herr. Aber man hat auch andere Ersatznamen gehabt, wie zum Beispiel Memra Adonai, das Wort des Herrn. Das kommt wieder in Johannes 1, im Anfang war das Wort. Ja? Das heißt nichts anderes, im Anfang war Yahweh, der Sohn Gottes. Majestät haben sie ihn genannt. Darum sagt der Hebräerbrief, er hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist zu Rechten Yahwehs. Oder Kraft, die Kraft, Gvura. Darum sagt er Jesus, ihr werdet den Sohn des Menschen zu Rechten der Kraft sehen. Das ist zu Rechten Yahwehs. Aber von dem Sanhedrin sagte er, Gvura. Und dann haben sie auch gebraucht Shamayim, Himmel, um zu sagen, Yahweh. Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das überlegt er sich, ich gehe zum Vater und sage, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, vor Yahweh und vor dir. Also das Reich der Himmel, das ist das Reich Yahwehs, das Reich Gottes, das Reich des Herrn. 7 Gleichnisse beschreiben das. Auf dem Blatt haben wir, das erste Gleichnis ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Der Same wird ausgestreut, der Herr Jesus erklärt, der Same bedeutet das Wort Gottes. So ausdrücklich in Lukas 8. Das Wort Gottes wird ausgestreut. Der Acker bedeutet symbolisch das, was auch in Matthäus 13, 38 gesagt wird. Der Acker aber ist die Welt. Nun, das Gleichnis sagt, das Wort Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Das ist also speziell für die Zeit, wo der König abwesend ist, da wird das Wort Gottes in der ganzen Welt verkündigt werden. Pause. Ja. Wir machen Pause. Gut, wir sind stehen geblieben beim vierfachen Ackerfeld. Wir haben gesehen, das Wort Gottes wird in der ganzen verkündigt werden. Jetzt nach 2000 Jahren können wir sagen, dass das Wort Gottes in alle, zu allen Nationen, in alle Länder der Welt gekommen ist. Und einen guten Dienst tut auch hier insbesondere die Radioverbreitung. Aber wenn man sich so das überlegt, um 1800 war die Bibel in etwa 70 Sprachen übersetzt. Dann in der großen Erweckungszeit des 19. Jahrhunderts ist ein dermaßen gewaltiger Aufbruch geschehen, auch die Sicht für Weltmission und für den Missionsauftrag des Herrn Jesus, Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24, da ist ein dermaßen gewaltiger Aufbruch gekommen. 1830 war die Bibel in etwa 137 Sprachen übersetzt. In 30 Jahren sind mehr neue Sprachen dazugekommen als in den 1800 Jahren davor. Das ist gewaltig. Jetzt heute, 1998, ist die Bibel in etwa 2200 Sprachen übersetzt. Wenigstens Teile davon. Es gibt auf Kassetten Botschaften, Evangeliumsbotschaften in über 4600 Sprachen und Dialekte. Und diese Arbeit hat besonders begonnen seit den 30er Jahren dieses Jahrhunderts. Also, wenn man nur Niedergang sieht im christlichen Zeugnis, dann hat man die Augen verschlossen vor solchen Entwicklungen. Natürlich, das wirkt vielleicht nicht so aufsehenerregend und für manche nicht so vom Stuhl werfend, aber das sind ja die wesentlichen Dinge, wo wirklich die Botschaft ausgestreut worden ist und dermaßen Frucht gebracht hat. Aber der Herr Jesus erklärt, es gibt vier Typen von Boden, vier verschiedene Arten, wie das Wort aufgenommen wird, und nur eine Art ist wirklich gut. Nur eine Art bringt wirklich Frucht. Es gibt das Steinige, das sind solche, die nehmen das ganz enthusiastisch auf, aber sie sind nur für eine Zeit. Denn sie haben keine Wurzeln. Und sobald dann unangenehme Dinge kommen, plötzlich kommen sie weg. Aber die waren nicht wiedergeboren. Die haben ausgesehen wie wiedergeboren, aber sie waren es nicht. Nur die in der guten Erde, das sind die Wiedergeborenen. Aber es ist natürlich klar, wenn das Wort Gottes auf so verschiedene Reaktionen stößt, dass dann eben nebst echten Gläubigen kommen eben auch Scheingläubige dazu. Das führt uns zum nächsten Gleichnis. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, 24 bis 30. Also, ein Mensch hat guten Samen auf seinen Acker gestreut. Und dann in der Nacht ist ein böser Feind gekommen und hat Unkraut, und zwar das griechische Wort bezeichnet Lolch, unter den Weizen gestreut. Der Lolch, da muss man sich mal ein Pflanzenbuch beschaffen über biblische Pflanzen, der sieht ganz ähnlich aus wie Weizen. Und man kann ihn mit Sicherheit vom Weizen unterscheiden, erst dann, wenn die Frucht gekommen ist. Nun, scheinbar wie Weizen, aber es ist keiner. Und dann die Knechte am anderen Tag kommen zu ihrem Herrn und sagen, Herr, schau mal, was da geschehen ist. Sollen wir gehen und diesen Lolch ausreißen? Nein, sagt er. Lasst es wachsen bis zur Zeit der Ernte. Dann wird's offenbar werden, ganz am Schluss. Und dann wird man den Unkraut trennen. Aber wenn ihr jetzt geht, dann könnte es sein, dass ihr auch Weizen ausreißt. Und das geht nicht. Also, dieses Gleichnis macht deutlich, es wird zu einer Entwicklung kommen, durch die Wirksamkeit des Teufels, dass viele Menschen in die Christenheit hineinkommen. Die sehen äußerlich aus wie Christen oder geben sich so, aber sie sind es nicht. Und jetzt soll man da Radikalkur machen mit Ausreißen, sprich Ketzer, Verfolgung, Scheiterhaufen und so weiter. Nein, sagt der Herr, denn dann könnte man auch wahre Gläubige treffen. Das geht auf keinen Fall. Aber das wird so sein bis ans Ende. Das heißt, diese Prophetie zeigt, es ist nicht zu verwundern, dass es zu einer totalen Vermischung von wahren und falschen Christen gekommen ist. Das hat der Herr deutlich vorausgesagt. Und diese Entwicklung soll bleiben bis ans Ende der Phase B des Reiches Gottes. Dann drittes Gleichnis, das Gleichnis vom Senfkorn. Herr Jesus sagt, das Reich Gottes, das Reich der Himmel, ist wie ein Senfkorn. Senfkorn, der gute Senf, das ist nicht der, der da einfach so aus der Tube spritzt, sondern da, wo die Körnchen noch zu sehen sind, wenigstens nach meinem Geschmack. Aber da lässt sich streiten. Aber da sieht man die kleinen, wie klein Senfkörner sind, ja? So kleine Körner. Das Christentum soll ganz klein beginnen, aber dann sagt der Herr in diesem Gleichnis, aber dann wird es aufwachsen und es wird zu einem Baum werden. Und die Vögel des Himmels werden darin Nester machen. Das heißt, als einem ganz kleinen Anfang des Christentums, in Apostelgeschichte 2, am Pfingsttag, da waren 120 beieinander. Das soll etwas ganz Großes werden, aber auch etwas Mächtiges. Ein Baum. Es soll ein Machtfaktor werden in dieser Welt. Und dann sollen Vögel darin nisten. Und wenn man denkt an Offenbarung 18, da wird Babylon, wie wir noch sehen werden, die falsche Kirche am Ende der Zeit beschrieben. Da lese ich Offenbarung 18, Vers 2. Und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden. Und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehassten Vogels. Da werden die Vögel hier, die unreinen Vögel, werden in Verbindung gebracht für Dämonen. Das heißt, aus dem Christentum soll, aus dem kleinen Anfang, soll ein Machtfaktor werden, wo Dämonen ihr Zuhause finden. Nicht gerade sehr löblich, diese Prophetie. Ja, eine Entartung, davon könnte man sprechen. Nur die Frage ist, es gibt es schon in biblischen Ländern, dass das Senfkorn zu einem dermaßen großen Staude wird, dass man fast von Baum sprechen könnte, also von mehreren Metern. Aber man könnte auch denken, dass der Herr effektiv auf die Entartung ausgeht, dass er eben gerade das als Beispiel nimmt. Aber der Vergleich mit Offenbarung 18 zeigt ja schon den Entartungsfaktor, dass da wirklich alles Platz finden kann. Dann kommt das nächste Gleichnis vom Sauerteig. Eine Frau nimmt Mehl, also macht einen Teig und unter diesen Teig bringt sie Sauerteig. Sauerteig ist ja alter Teig, der Gärungsprozess in sich hat. Und wenn man den unter einen Teig, einen neuen Teig bringt, der keine Gärung in sich hat, durchsäuert er den ganzen Teig. Sauerteig, man kann das mit der Konkordanz untersuchen, ist durchwegs in der Bibel negativ. Es gibt keine Stelle, wo Sauerteig irgendwie positiv wäre. Und ich habe zwei Stellen hier aufgeführt, Matthäus 16, also noch ein paar Kapitel weiter. Da spricht der Herr, Vers 12, über den Sauerteig über den Sauerteig als von der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer. Pharisäer, das waren die, die dem Wort Gottes durch Gesetzlichkeit hinzufügten. Und die Sadduzäer, das waren die, die durch Liberalismus dem Wort Gottes wegnahmen. Und der Apostel Paulus in 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8 spricht vom Sauerteig in Verbindung mit Unmoral in der Gemeinde. Es geht dort insbesondere um Unzucht, womit Gemeindezucht dagegen gewirkt werden muss. Also Sauerteig spricht einerseits von Irrlehre und auch von Unmoral, aber nach Matthäus 13 soll das Christentum dermaßen davon infiziert werden, dass das ganze Maß, der ganze Teig von diesem Sauerteig betroffen wird. Also diese Durchsetzung von Irrlehre und Unmoral, das war absolut zu erwarten. Und das hat dermaßen früh begonnen in der Kirchengeschichte. Also das beginnt so massiv schon im ersten Jahrhundert und das zweite Jahrhundert ist schon durch eine dermaßen starke Verdrehung der Grundwahrheiten des Evangeliums gekennzeichnet. Also ganz gewaltig, dass Leute, die noch die Apostel gekannt haben und auch persönlichen Kontakt hatten mit dem Apostel Johannes, die haben schon den unglaublichsten Unsinn erzählt. Beispiel Ignatius, der 117 nach Christus als Märtyrer für Christus gestorben ist, aber der hatte schon die ganze Rechtfertigungslehre des Römerbriefes dermaßen verdreht. Er freute sich auf das Märtyrium in Rom, weil er dachte, dass eigentlich speziell durch das Sterben für Christus, da kommt die volle Rechtfertigung zur Geltung. Also die ganze Gedanke von Leistung und das Heil sich erwerben durch eigene Werke, das kommt schon in der Frühzeit des zweiten Jahrhunderts auf. Gut, also schlecht. Dann kommen die Gleichnisse vom verborgenen Schatz und von der Perle. Und damit will der Herr Jesus zeigen, dass innerhalb von dieser ganzen Vermischung, von dieser ganzen Entartung, da sieht er aber nach wie vor den Wert, die Schönheit, die Pracht, die Herrlichkeit der wahren Gemeinde. Also all der echten, wirklichen Gläubigen. Sie sind für ihn dieser verborgene Schatz, sie sind für ihn die kostbare Perle. Wo ein Kaufmann hingeht und alles hergibt, um nur diese eine Perle zu haben. Und es ist auch schön zu sehen, die Perle bildet sich im Meer. Und was kommt in eine Perlmuschel hinein? Sagen wir ein kleines Sandkörnchen. Und das bereitet der Perlmuschel Schmerzen. Dann sondert sie ein Sekret ab und umgibt dieses wertlose Korn damit und das wird die Perle. Also haben wir Christus, unserem Erlöser, Schmerzen zugefügt. In uns hatten wir keine Pracht und Schönheit. Nur wie solche Staubkörner. Aber er hat die ganze Herrlichkeit hinzugefügt. Ja? Und das Meer ist sogar ganz besonders in der Bibel ein Bild der Völker. Das zielt also ganz besonders auch ab auf die Unmengen von wahren Gläubigen aus der Völkerwelt. Und dann kommen wir zum letzten Gleichnis. Das ist das Gleichnis vom Fischfang. Der Herr Jesus spricht dort über ein Fischernetz, aber ein spezielles. Man kann ein Bibellexikon dazu nehmen, mal etwas lesen über verschiedene Fischernetze damals. Dann lernt man dort das Schleppnetz kennen. Also ein Netz, das einfach vom Schiff hergezogen wird, da wird einfach alles aufgefangen. Und der Herr Jesus erklärt, da werden gute und schlechte Fische aufgenommen. Nun, das Gesetz unterschied ja, welche Fische rein sind zum Essen und welche unrein sind. Aber da kommt, mit dem Schleppnetz kommt alles rein. Und dann bringen sie das ans Ufer. Was machen sie dann? Die schlechten Fische, die werden wieder ins Meer hinausgeworfen. Die werden nicht gemetzelt. Ausgeworfen und die guten werden in Gefäße gesammelt. Und das ist doch interessant. Das ist nicht das Gleiche, was der Herr verboten hat. Den Lolch durfte man nicht ausreißen, aufwachsen lassen. Aber die Fische einfach wieder gehen lassen. Natürlich. Man soll sich bemühen, nur echte Gläubige in örtlichen Gemeinden um den Herrn zu versammeln. Gut, alle Ungläubigen sollen zu den Gottesdiensten kommen und das Evangelium hören und dadurch überzeugt werden. So wie in 1. Korinther 14 Paulus sagt, wenn ein Ungläubiger zu euch hereinkommt, ihr weissagt alle, dann wird er auf sein Angesicht fallen und sagen, Gott ist wirklich mitten unter euch. Das ist biblische Sicht von Gemeinde, aber die gehören nicht dazu zur Gemeinde. Die Ungläubige, die gehören immer noch zum Meer, zum See. Aber dieses Sammeln der guten Fische in Gefäße ist also ein ganz interessanter Aspekt in Matthäus 13, der zeigt, dass mit der Vermischung, das ist nicht nur einfach Schicksal und da kann man nichts machen, sondern es gibt im örtlichen Bereich, muss die Scheidung zwischen echt bekehrt und nicht bekehrt, zwischen gläubig und ungläubig, zwischen Kinder Gottes und Kinder des Teufels, das muss beibehalten werden. Und wenn man zum Beispiel die Kirchengeschichte liest von, ich habe da ein paar Beispiele, wie man sich informieren kann über Kirchengeschichte. Kompendium der Kirchengeschichte von Karl Heusi. Das mache ich normalerweise nicht. Das ist ein liberaler Theolog, der das geschrieben hat. Aber die Kirchengeschichte ist dermaßen gut. Da findet man dermaßen Material, was man sonst nirgends findet, dass man das kritisch lesend sehr gut benutzen kann. Und es wird auch auf viele Literatur hingewiesen, wo man das vertiefen kann, wenn man etwas Spezielles sucht. Er schreibt zum Beispiel im 2. Jahrhundert, da war die ganze Sache mit der Gemeindezucht vorbei. Also da war die Vermischung von gläubig und ungläubig dermaßen fortgeschritten, da mit Kirchenzucht war gar nichts mehr zu machen. Also die Vermischung hat dermaßen früh eingesetzt. Und übrigens ganz besonders in den Ruhezeiten zwischen den Verfolgungen. Ich war von Nero im Jahr 64 bis zu Diokletian, der letzten Verfolgung vor Konstantin, bis dann 312. Da gab es Wellen um Wellen, aber in den Ruhezeiten dazwischen, da sind die Leute massenweise in die Kirchen geströmt. In Ruhezeiten kam immer die Vermischung. Und dann, wenn die Verfolgung kam, dann hauten sie wieder ab. Gut. Wenn wir schon bei Literatur sind, das ist zwar vergriffen, meine ich, John Walton, chronologische Tabellen und Hintergrundinformationen zur Kirchengeschichte. Aber vielleicht haben manche das irgendwo in der Bibliothek und brauchen es nie. Das ist ein sehr nützliches Werk, voller Tabellen zur Kirchengeschichte. Eigentlich sehr gut, um das Wichtigste auswendig zu lernen und zu memorieren. Und also gerade um die Kirchengeschichte zu lernen, ein ausgezeichnetes Werk. Und vielleicht kann man es auch antiquarisch noch finden. Und dann die beiden Bände von Armin Serschin, 2000 Jahre Kirchengeschichte, das wird noch weitergehen, diese zwei Bände behandeln die ersten 1500 Jahre bis zur Reformation. Und es ist sehr einfach geschrieben, obwohl es Pflichtlektüre ist an der STH, der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule in Basel, aber ganz einfach zum Lesen. Gut. Also das war noch, wie früh das diese Vermischung angefangen hat, aber wie das eigentlich nicht so bleiben musste, denn der Herr zeigt die schlechten Fische ins Meer und die guten sammeln in Gefäßen. Sind bis dahin Fragen?
Wie muss man das von Miller bewerten? Zwei
Bände. Ja gut, die Kirchengeschichte von Miller, die kann man natürlich auch sehr empfehlen. Ja, das ist eine sehr gute Kirchengeschichte. die, wo gerade auch besonders der Versuch gemacht wird, vom Neuen Testament her die Kirchengeschichte zu beurteilen. Ja, die kenne ich selber nicht. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Werken, aber die von Miller, also die ist sehr zu empfehlen. Ich würde aber nicht nur diese lesen, sondern vielleicht noch eine andere auch dazu in Ergänzung. Die habe ich nicht angeschaut. Ja. Gut, das ist natürlich nur ein Ausschnitt aus der Kirchengeschichte. Aber wer sich mal einen Überblick verschaffen will, der braucht. Ja, die sich einnisten, die Vögel. Ja. Das ist sehr gut. Vielen Dank für diesen Hinweis. Psalm 84, da wird doch gesprochen vom Sperling und von der Schwalbe, die ein Nest gefunden haben und gerade in Verbindung mit dem Haus Gottes. Nun, wie kann man das dann vereinen mit dem, was ich gerade gesagt habe? Nämlich damit, ich habe eigentlich nur die negative Seite betont. In Matthäus 13, ich habe nur die negative Seite betont. In Matthäus 13, da steht einfach Vögel. Es steht nicht rein und unrein. Aber in Offenbarung 18 steht von den unreinen Vögeln, die Bilder sind von Dämonen. Aber die Schwalbe und der Sperling, das sind Singvögel. Und die Singvögel sind unter den unreinen Vögeln in 3. Mose 11 nicht erwähnt. Alle Vögel in 3. Mose 11, die unrein sind, die können nicht singen. Ja, das ist übrigens interessant, dass wer wirklich von die Freude des Heils kennt, der singt. Ja? Das ist eine Auswirkung des neuen Lebens. Singen vom Heil. Übrigens, es gibt keine Religion der Welt, die Gemeindegesang kennt. Ist das schon mal aufgefallen? Keine Religion kennt Gemeindegesang. Das ist absolut christlich. Biblisch. Also beginnt schon mit dem Alten Testament, im Judentum. Aber das ist ganz typisch das christlich, das neue Lied, das Lied der Erlösung. Nun, Schwalbe und Sperling sind Singvögel und die werden da erwähnt in Verbindung mit dem Haus Gottes. Und das ist natürlich ganz positiv. Und gerade die Schwalbe, die macht ihr Nest direkt an das Tempelhaus hin. Ja? Und darum geht es nämlich. Der Psalmist sagt, oh, ich möchte so gerne im Tempel sein, aber ich kann nur so selten im Jahr dort sein. Aber die Schwalbe, die kann dauernd dort sein, die hat sogar das Nest an das Haus Gottes hingefügt. Und das ist ein schöner Hinweis für Erziehung, Kindererziehung, Familie, dass wir die ganze Familie gewissermaßen so mit dem Haus Gottes, die Gemeinde Gottes, verbinden, dass sie sich wirklich da zu Hause fühlen wie Schwalben. Nest, Wärme, ja, also nicht eiskalte Gemeinden, Nestwärme und Nähe, unmittelbare Nähe zum Herrn. Danke für den Hinweis. Noch etwas? Ob es ein Opfer gibt mit Sauerteig? Ja, ein einziges, aber dieses Opfer mit Sauerteig in 3. Mose 2 ist es erwähnt, das Opfer der Erstlinge, das wurde aber nicht auf den Altar gebracht. Und dieses Opfer ist, ich kann jetzt das nicht beweisen, ein Hinweis auf die Gemeinde. Ja, klar, klar. Zwei Brote am Pfingsttag mussten Gott gebracht werden im Tempel. Und Paulus sagt doch, dass die Gemeinde, wir, die vielen, sind ein Leib, ein Brot, ein Leib. Und wir haben den Sauerteig drin. Aber die waren gebacken und durch das Backen wird der Sauerteig neutralisiert. Der geht nicht mehr weiter. Ja? Das hat alles seine Bedeutung. Da hinten kam noch eine Frage. Ja?
Ich habe eine Frage zur Missionssituation. Die Einladung steht, noch nie gibt es ein Haus für das Evangelium zu verbreiten. Ich frage alle Nationen der Erde. Wie die Dimension einschließt sich heute noch mehrere tausend ungerechte Volksgruppen. Noch nie das Evangelium
erreicht. Eben. Ethische Volksgruppen, die werden in der, die bezeichne ich nicht als Nationen, sondern ich meine mit Nationen meine ich Länder. Die Schweiz, aber da haben wir verschiedene ethnische Gruppen in der Schweiz. Ich meine China, ich meine Indien, aber Indien ist voll ethnischer Gruppen und so weiter. Also ich sage, es sind nicht alle Stämme erreicht worden durch das Evangelium, aber alle Länder haben mindestens Radiobotschaften des Evangeliums bekommen. Und die sind erfolgreicher, als man vielleicht denkt. An Breitenwirkung und Tiefenwirkung. Gut, dann gehen wir zu Matthäus 25. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Es ist wieder ein Gleichnis, das das Reich der Himmel bezeichnet. Das Reich Gottes. Aber nur 5 sind klug, die anderen sind töricht. Die Zahl 10 in der Bibel ist die Zahl der Verantwortung. Die Zusammenfassung des Gesetzes besteht aus 10 Worten. 10 Gebote. 10 Worte. Das ist es, was Gott fordert vom Menschen. Und darum ist das die Zahl der Verantwortung. Nun, wir haben gesehen, die Christenheit sollte eine Vermischung werden von wahren und falschen Christen. Matthäus 13. Und mit Matthäus 25 können wir sagen, mit Klugen und mit Törichten. Aber alle sind eingeschlafen. Sie sollten eigentlich alle, das ist eine orientalische Sitte, die hier beschrieben wird, alle dem Bräutigam entgegengehen, wann er irgendwann kommen wird in der Nacht. Aber es ist dann eben länger gegangen, als man gedacht hat. Sehen wir wieder? Die Verzögerung auch da, oder die scheinbare Verzögerung. Und alle werden schläfrig und dann schlafen alle ein. Und kirchengeschichtlich kann man sagen, ist die Hoffnung und die Erwartung der Wiederkunft Christi, also wirklich etwas, wo man konkret damit rechnen soll, das ist sehr früh verloren gegangen. Und zwar besonders damit, dass das Christentum dann auch ein Machtfaktor geworden ist im Römischen Reich. Nämlich mit der konstantinischen Wende. Und dann haben sich die Christen sehr damit begonnen zu beschäftigen, was sie für einen Faktor an Macht sind hier auf Erden. Das ist logisch, dann geht der himmlische Aspekt damit, geht unter die Räder. Und das Wissen um die Entrückung, die ist ganz früh verloren gegangen. Man findet es jedenfalls noch im 2. Jahrhundert bei Irenäus. Aber das geht sehr früh geht das verloren. Und besonders in der Erweckungsbewegung 18. und 19. Jahrhundert ist das vielen Christen wieder ganz neu bewusst geworden. Jesus Christus kommt wieder und zwar in 2 Phasen. Zuerst in der Entrückung für seine Gemeinde und nachher mit seiner Gemeinde in Herrlichkeit. Und man hat begonnen, das Thema wieder zu verkündigen. Das hat eingeschlagen. Das hat übrigens die Erweckungsbewegung im letzten Jahrhundert sehr stark geprägt, diese Erwartung der Wiederkunft Christi. Und das entspricht diesem aufweckenden Mitternachtsruf, Matthäus 25, Vers 6. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe der Bräutigam, geht aus ihm entgegen. Und da sind sie alle wach geworden. Alle sind wach geworden. Die wahren Gläubigen sind sehr wach geworden, aber auch die Bibelkritiker sind im letzten Jahrhundert sehr wach geworden, aktiv geworden und haben durch ihre wache Aktivität ein Werk mit einer gewaltigen tiefen Wirkung ins 20. Jahrhundert hinein ausgeübt. Alle sind erwacht. Aber die einen waren bereit, als dann der Bräutigam kam, und die anderen nicht. Und das macht deutlich, es gibt ein zu spät. Es gibt einen Moment, wo die Türe geschlossen wird und wo man nicht mehr kommen kann. Also das zeigt die Entwicklung der Kirchengeschichte wieder sehr, in einem sehr großen Bogen. Und es zeigt, wie es für die scheinbaren Christen ein zu spät geben kann. Dann haben wir gerade nachher das Gleichnis von den 10 Talenten. Das haben wir schon ein bisschen besprochen. Und eben dort sehen wir, wie Erlöste und Verlorene dem Herrn dienen oder dienen sollten. Sie werden als Knechte bezeichnet. Aber einer, das ist der wirklich dermaßen Frecher, ein dermaßen frecher Mensch, der hat ja sein Talent, mit dem er Handel hätte treiben sollen, hat er vergraben. Und dann sagt der Herr zu ihm in Vers 24. Es trat aber auch herzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Und dann kommt das Urteil der Verdammnis über ihn. Also ein Mensch, der so Christus entehrend, so böse über seine Person spricht. Ich wusste, du bist ein harter Mann. Und darin haben wir eine Illustration für so viele Theologen und dann auch Nicht-Theologen, die so böse über die Person des Herrn Jesus gesprochen und gelehrt haben. Aber da sehen wir, es gibt gute und böse Knechte, aber am Ende wird es eine Abrechnung geben. Der Herr kommt zurück. So, den bis dahin fragen. Ja, Tim. Also ist Öl und Talente gleichzusetzen mit dem Heiligen Geist? Öl wird in der Bibel als Symbol gebraucht für den Heiligen Geist. Denn mit Öl wurde ja gesalbt, Propheten, Priester und Könige. Aber im Neuen Testament wird das Salben, die Salbung, verbunden mit dem Heiligen Geist. Also sehen wir das Symbol Öl, Heiliger Geist. Jetzt bei den 10 Jungfrauen, da hatten ja alle Lampen, die brannten. Aber nur 5 hatten noch Reserveöl mit sich und die anderen nicht. Und da wird oft spekuliert, ja, aber da haben ja alle Öl gehabt. Ja, natürlich haben alle Öl gehabt, denn sonst hätte das die Lampe nicht gebrannt. Aber was das Gleiche aussagt, ist, die einen waren bereit und hatten wirklich Kraft zu leuchten bis zum Schluss und die anderen hatten das nicht. Das ist der Hauptpunkt. Denn weiter kommt dazu, der Heilige Geist spielt eine Rolle nicht nur bei den Gläubigen, bei den wahren Erlösten. Bei den wahren Erlösten wohnt der Heilige Geist in ihnen. Römer 8, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also jemand, der Christus angehört, wiedergeboren ist, der hat den Heiligen Geist. Aber, zum Beispiel in Hebräer 6 wird gesprochen über solche, die verloren gehen, die waren teilhaftig Heiligen Geistes. Übrigens nicht wörtlich teilhaftig des Heiligen Geistes, sondern ohne Artikel, teilhaftig Heiligen Geistes. Sie hatten Anteil an dem Wirken des Heiligen Geistes. Wenn jemand unter dem Einfluss des Wortes Gottes in einer Evangelisation ist, wo er wirklich durch das Evangelium getroffen wird, im Tiefsten, dann ist er noch lange nicht bekehrt. Aber da ist er teilhaftig Heiligen Geistes, der Wirkung des Heiligen Geistes, und dann muss er sich bekehren. Erst dann bekommt er den Heiligen Geist innewohnend. Und so haben diese 10 Jungfrauen alle Lampen, und bei allen spielt das Wirken des Heiligen Geistes eine Rolle. Es ist schon geschehen, dass ein ungläubiger, liberaler Pfarrer gepredigt hat und jemand ist zum Glauben gekommen. Hat sich bekehrt durch seine Predigt. Er war nicht bekehrt. Aber der Heilige Geist hat durch sein Wort gewirkt, in seiner Souveränität. Also der Heilige Geist spielt eine Rolle überall, wo man sich mit Gottes Wort auseinandersetzt. Die Frage der Innewohnung, darum geht es zunächst einmal gar nicht. Und bei den Talenten, dort wird erklärt, die Talente, diese Wertstücke, die werden ausgeteilt, Vers 15, nach seiner eigenen Fähigkeit. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Das heißt, jeder Mensch hat Begabungen. Jeder. Die Begabungen sind nicht gleich verteilt. Und die begabter waren von den Knechten, die haben eine größere Verantwortung bekommen. Und die anderen eine kleinere Verantwortung. Aber alle haben Verantwortung bekommen. Und so hat jeder Christ, ob er wiedergeboren ist oder nicht, hat Begabungen, hat Möglichkeiten, hat Einflussmöglichkeiten und so weiter. Nun, der Herr beurteilt unterschiedlich nach Verantwortung. Aber jeder wird zur Rechenschaft gezogen werden. Also es geht, die Talente, die symbolisieren die Verantwortung entsprechend der natürlichen Begabung. Im weitesten Sinn. Also die Frage, wie können die 10 Jungfrauen die Gemeinde darstellen, wenn sie, ja doch nach dem Neuen Testament, wie können die 10 Jungfrauen die Gemeinde darstellen, wenn doch die Gemeinde nach anderen Stellen die Braut sein sollte? Ja? Nun, die 10 Jungfrauen stellen nicht die Gemeinde dar, sondern die Christenheit. Man muss unterscheiden zwischen Christentum und Christenheit. Das Christentum, das ist die Gesamtheit der christlichen Lehre. Die Christenheit, das ist die Gesamtheit der Menschen, die sich Christen nennen, die sich zum Christentum zählen. Aber das sind echte und unechte. Die 10 Jungfrauen sind also nicht die Gemeinde, sondern das sind diese Vermischten im Reich Gottes. Und darum geht es also um einen ganz anderen Aspekt. Das sind Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegengehen. Die Braut wird nicht einmal genannt im Gleichnis. Das ist interessant. Bei jeder Hochzeit gibt es normalerweise 2. Ja, das sagt man auch immer auch den jungen Leuten. Alleine kann man nicht heiraten. Es müssen 2 sein. Und nur 2. Gut. Also es geht um einen ganz anderen Blickwinkel, der hier gezeigt wird. Jetzt weiter, prophetische Texte in den Briefen. Erster Timotheus 4. Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, achtend auf Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind. Verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welcher du genau gefolgt bist. Der Schlüssel hier ist der Ausdruck in späteren Zeiten. Es würde mich nicht verwundern, wenn in ihrer Bibel steht, in den letzten Zeiten. Aber der Ausdruck hier ist ein deutlich anderer Ausdruck als in 2. Timotheus 3, wo es geht um die letzten Tage. Der Ausdruck hier im Griechischen meint spätere, nächstfolgende Zeiten. Und wenn man es übersetzt mit letzten Zeiten, dann geht man meines Erachtens deutlich über die Wirkung und die Kraft dieses Wortes hinaus. In nachfolgenden Zeiten auf die Zeit des Apostels sollte das kommen, dass viele das Glaubensgut insofern aufgeben, indem sie auf Dämonen achten mit Lehren, die sagen, verboten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Wir können das also nennen Zölibat, gebotene Ehelosigkeit und Asketismus, Askese. Also wo man sich Dinge auflädt, die über das Wort Gottes hinausgehen. Nun, das ist so früh gekommen. Asketismus kam schon auf im ersten Jahrhundert, hat sich verstärkt im zweiten, dann im dritten Jahrhundert begann das Eremitentum, das heißt, dass einer rausging aus der Gesellschaft und ganz allein irgendwo in der Wüste lebte und dachte, so komme ich dann im Glauben weiter, kann mich besser entwickeln. Diese Eremiten hatten eine dermaßen gewaltige Ausstrahlung, diese Aussteiger, dass unzählige zu ihnen gekommen sind in die Wüste, haben sie befragt, haben sie als besonders weise Christen betrachtet, haben begonnen in ihrer Nähe auch ein Eremitentum zu gründen. Und das hat eine dermaßen gewaltige Bewegung ausgelöst, dass Zehntausende Aussteiger geworden sind. Ich muss sagen, das dritte Jahrhundert war eine totale Aussteigergesellschaft. Und wieso? Das Römische Reich war dermaßen dekadent, zerfallen innerlich und man litt unter Steuerdruck und so weiter. Was macht man dann? Eben, man kann aussteigen. Nun, die haben keine Blumen in die Haare getan, aber die haben genau das Gleiche getan. Aussteigertum, das war total in. Und dann haben sich sehr bald haben sich Klöster gebildet und das hat Furore gemacht. Das war großartig. Wenn man dieser Lebensstil, der hat dermaßen angesprochen. Das hat also eine Sogwirkung gehabt, sondergleichen. Und das wird hier bezeichnet in späteren Zeiten. Ja, das kam wirklich auf die Zeit der Apostel, kam das. Und viele haben hier darauf gehört, auf solche Lehren. Aber der Apostel Paulus sagt, betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Das steht auch in der lateinischen Bibel übrigens. Das ist unglaublich, so klar geschrieben, aber so klar ist es gekommen. Und dann sagt der Apostel Paulus, aber jedes Geschöpf Gottes ist gut. Es ist an der Materie, an den Geschöpfen, ist nicht, was Gott gemacht hat, ist nichts schlecht. Das hat Gott gemacht. Aber wie kam denn das überhaupt auf, dass man das Materielle begann zu verachten? Nun, das kommt aus der griechischen Philosophie. Ich habe erklärt, in der griechischen Philosophie, vorchristlich, hat man sich sehr stark beschäftigt mit der Frage, wie kann ich etwas erkennen? Und das hat die Griechen dermaßen beschäftigt, Erkenntnis, dass sie den Geist des Menschen so hoch bewerteten und das Körperliche so tief. Und so entstand das Denken, das Körperliche ist das Minderwertige, das Geistige ist das Höhere. Und dann entstand auch im ersten Jahrhundert die Gnosis. Das heißt Erkenntnis. Eine christliche Lehre, die sagt, der Gott im Alten Testament, das ist ein böser Gegengott zum wahren Gott der Liebe. Und dieser böse Gegengott, der hat die Materie geschaffen, diese schlechte Materie. Und die Geister der Menschen, die gab es schon früher, bevor wir existierten, und die sind durch eine Art Sündenfall, sind die gefallen und sind in der Materie dieses Gegengottes gefangen worden. Jetzt muss man aus dieser Gefangenschaft herauskommen, sich befreien, und wie? Indem man höhere Erkenntnis bekommt. Aber nicht einfach so intellektuell studieren und so, sondern durch ekstatische Erlebnisse. Also geistlich ausflippen. Dann kommt man aus dieser Tiefe hinaus und kommt zur eigentlichen Erkenntnis. Bei den Unterschieden, die Gläubigen, das ist etwas, aber die dann Erkenntnis haben, das sind schon eben die höher sind. Und die so ekstatische Erfahrungen gemacht haben. Und daraus entstand also diese Verachtung der Materie. Und die Gnostiker haben gesagt, übrigens, Christus, der ist gar kein Mensch geworden. Das geht ja gar nicht. Wenn er einen menschlichen Körper gehabt hätte, dann hätte er Teil an dieser schlechten Schöpfung. Das geht sicher nicht. Er ist nur gekommen in einem Scheinleib. Und da hat der alte Johannes seinen ersten Johannesbrief geschrieben, um 95 bis 100 nach Christus, kurz vor seinem Tod. Und er sagt in 1. Johannes 4, Geliebte, glaubt nicht jedem Geiste, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen, damals. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Also ist ganz klar auf diese abscheuliche Gnosis. Die Gnosis wird übrigens noch ausdrücklich erwähnt, schon im 1. Timotheus 6. 1. Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Gnosis. Das steht hier im Grundtext. Kenntnis. Fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest, zu welcher sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Die Gnosis war einer der schlimmsten und schrecklichsten Angriffe auf die frühe Christenheit. Und viele sind dieser Verführung erlegen. Einfach, weil sie höhere Erkenntnis und der Zug zu ekstatischen Erlebnissen hat sie einfach mitgezogen. Oh, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Nun, so ist das entstanden, diese Verachtung des Körperlichen. Darum die Verachtung von Speise, die Verachtung der Ehe und Sexualität. Denn Ehe hat etwas zu tun mit Geist, Seele, aber auch mit Leib. In einer Einheit. Und wie ist das gekommen, dass man die Sexualität verachtet hat? Ja, das hat zu tun mit dieser bösen Schöpfung. Also alles, was mit Körper zu tun hat, das ist schlecht. Und darum soll man sich in der Ehe enthalten oder gar nicht heiraten. Solche Gedanken sind aufgekommen. Und übrigens, ganz früh im 2. Jahrhundert, da hat der Bischof, übrigens schon im 2. Jahrhundert, hat man Älteste und Aufseher, Aufseher heißt ja Bischof auf Griechisch, Episkopos, Bischof, Älteste, das ist das Gleiche im Neuen Testament. Älteste sind Bischöfe und Bischöfe sind Älteste, immer in der Mehrzahl. Schon im 2. Jahrhundert hat man die geschieden, es gab Älteste in den Gemeinden und ein Bischof darüber. Der Bischof hat das Abendmahl ausgeteilt, am Sonntag, jeden Sonntag. Aber dann hat man gesagt, jetzt aber aufgepasst, natürlich die Bischöfe waren, alle waren normalerweise verheiratet. Am Samstag darf man keine eheliche Gemeinschaft haben vor dem Austeilen des Abendmahles. Das passt nicht zusammen. Gut, haben wir das gemacht. Aber mit der Zeit hat man die Abendmahlsfeier ausgedehnt auf die ganze Woche. Ja gut, dann hat man gesagt, jetzt ist fertig. Jetzt gibt es nur noch platonische Ehe. Und das hat natürlich viel Empörung hervorgerufen. Das ist so widerlich, so unnatürlich. Und dann hat man gesagt, ja, das Beste ist, man heiratet gar nicht. Der Priester heiratet am besten nicht. Und so ist das Zölibat entstanden. Aber wirklich, das kommt aus dem tiefsten Heidentum, diese Verachtung der Materie. Und der Apostel Paulus sagt, das ist Lehre von Dämonen. Die Sexualität ist gut von Gott gegeben, aber natürlich nur für den geschützten, gottgegebenen Rahmen der Ein-Ehe. Übrigens, der Bischof nach 1. Timotheus 3, dort steht es ja, 1. Timotheus 3, Vers 1, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Bischofsdienst trachtet, so in der Einheitsübersetzung steht dort Bischof für Aufseher, wenn jemand nach einem Bischofsdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Dann wird erklärt, wie er sein muss. Der Bischof nun muss untadelig sein, eines Weibes Mann, und ein bisschen weiter, Vers 4, der dem eigenen Haus wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand der eigenen Familie nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Gemeinde Gottes besorgen? Der Bischof, der gut für seine Kinder sorgen muss. Das ist biblische Lehre, steht auch in der katholischen Bibel. Und dann 1. Timotheus 4, verbieten zu heiraten. Eine Lehre von Dämonen, aber es ist ganz früh und sukzessiv gekommen. Also in Schritten nach dem Froschprinzip. Wenn man, ich mache das nicht, ich habe es auch nie gemacht. Wenn man einen Frosch in den kochenden Topf werfen will, dann springt er sofort weg und rettet sein Leben. Wenn man ihn noch ins kalte Wasser hineintut, in den Kochtopf, und dann aufheizt, dann bleibt er drin, bis er tot ist. Das ist die Taktik, die Satan immer und immer wieder anwendet, von Anfang an, immer im Salami-Prinzip. Ein Stückchen um das andere, nicht plötzlich so in der Mitte entzwei, das ist ganz hässlich und unanständig. Scheibe um Scheibe, ein Grad ums andere, und dann ist die Verführung perfekt. So, sind noch Fragen? 2 Minuten haben wir noch Zeit. Ja? Ja, natürlich, wir sind ja in einem sehr stark mystischen Zeitalter, besonders seit den 60er Jahren. Das ist ja als Reaktion gekommen auf die materielle Nachkriegsgesellschaft, die als Motto hatte, wer was sein will, muss was haben. Schönes Auto, schönes Haus, viel arbeiten bis zum Herzinfarkt oder kurz vor. Dann die Jugend der 60er Jahre hat gesagt, mit diesem Unsinn wollen wir nicht mehr zu tun haben. Wir wollen mehr. Und es kam zu einer Jagd nach Ekstase. Da entstand die Rockmusik mit den ersten Konzerten, wo die Massen völlig ausflippten. Dann kam auch die Drogenwelle auf. Und dann kam auch die charismatische Welle auf. Genau im gleichen Jahrzehnt. Das heißt also, das ist in unserem Zeitgeist drin, der Drang nach ekstatischen Erlebnissen. Und das gibt es in Perioden immer wieder in der Kirchengeschichte. Also das hat es sehr stark gegeben in der frühen Christenheit, 1., 2., 3. Jahrhundert. Dann hat es im Mittelalter wieder sehr stark gegeben, in der Mystikerbewegung. Und dann auch im Pietismus wieder. Und jetzt am Ende des 20. Jahrhunderts wieder. Und immer wieder eine Reaktion auf übertriebenen Intellektualismus. Ja? Auch im Mittelalter war es die Reaktion auf die übertriebene intellektuellen Beschäftigung des Scholastiker. Eben eine Gegenreaktion, die dann ins andere Extrem rübergeht. Ja, also reicht das als Antwort? Ja, das meine ich. Christliche Mystik, in allen Schattierungen geht es das. Und darum, in allen Buchläden kann man die Bücher kaufen von Hildegard von Bingen. Ja, das war so eine Mystikerin aus dem Mittelalter. Die merken die Geistesverwandtschaft. Natürlich. Ja, gut, wir müssen Pause machen, sonst halten wir es nicht mehr durch.